Das Auge der Schlange. Am Sonntagmorgen pflügte Hermine durch eine 60 cm tiefe Schneedecke zurück zu Hagrids Hütte. Harry und Ron hatten eigentlich mitgehen wollen, doch ihr Hausaufgabenberg hatte schon wieder eine alarmierende Höhe erreicht. Also blieben sie widerwillig im Gemeinschaftsraum zurück und versuchten, die freudigen Rufe zu ignorieren, die vom Schlossgrund heraufdrangen, wo sich ihre Mitschüler damit vergnügten, auf dem gefrorenen See Schlittschuh zu laufen, zu rodeln oder, was das Schlimmste war, Schneebälle zu verhexen, die dann hoch zum Gryffindor-Turm schossen und hart gegen die Fenster krachten. »Hey!« brüllte Ron, dem schließlich der Kragen platzte, und streckte den Kopf aus dem Fenster. »Ich bin Vertrauensschüler, und wenn noch ein einziger Schneeball dieses Fenster trau!« Er riss den Kopf zurück, das Gesicht voller Schnee. »Da sind Fred und George«, klagte er bitter und schlug das Fenster hinter sich zu. »Mistkerle!« Hermine kehrte kurz vor dem Mittagessen von Hagrid zurück, leicht bibbernd und mit bis zu den Knien feuchtem Umhang. »Wie steht's?« fragte Ron und hob den Kopf, als sie eintrat. »Hast du den ganzen Unterricht für ihn vorbereitet?« »Naja, ich hab's versucht«, sagte sie dumpf und ließ sich in einen Sessel neben Harry sinken. Sie zog ihren Zauberstab und machte mit ihm einen komplizierten kleinen Schlenker, so dass heiße Luft aus der Spitze strömte. Sie hielt sie an ihren Umhang, der nun dampfend zu trocknen begann. »Als ich kam, war er gar nicht da. Ich habe mindestens eine halbe Stunde lang geklopft, und dann ist er aus dem Wald gestapft.« Harry stöhnte. Im verbotenen Wald wimmelte es nur so von jenen Geschöpfen, mit denen Hagrid sich ziemlich sicher den Rauswurf einhandeln würde. »Was hält er sich dort drin? Hat er es verraten?« fragte er. »Nein«, sagte Hermine betrübt. »Es soll eine Überraschung werden«, meint er. »Ich habe versucht, ihm die Sache mit Umbridge zu erklären, aber er kapiert es einfach nicht. Dauernd sagte er, keiner, der noch alle Tassen im Schrank habe, würde lieber Knarle als Chimeras studieren. Oh, ich glaube nicht, dass er eine Chimera hat«, fuhr sie auf die bestürzten Blicke Harrys und Rons hinfort. »Aber das liegt nicht daran, dass er es nicht versucht hätte. Immerhin hat er mal gesagt, es sei so schwer, ihre Eier zu kriegen. Ich weiß nicht, wie oft ich ihm erklärt habe, er würde besser fahren, wenn er sich an Raue Pritsches Lehrplan hielte. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er mir auch nur mit halbem Ohr zugehört hat. Er ist übrigens in ziemlich merkwürdiger Stimmung. Er will immer noch nicht sagen, wie er sich all seine Verletzungen zugezogen hat.« Dass Hagrid am nächsten Tag beim Frühstück wieder am Lehrertisch auftauchte, stieß nicht bei allen Schülern auf Begeisterung. Manche, wie Fred, George und Lee, brüllten vor Freude und spurteten zwischen dem Gryffindor- und dem Hufflepuff-Tisch durch, um Hagrids gewaltige Pranke zu drücken. Andere, wie Parvati und Lavender, tauschten düstere Blicke und schüttelten den Kopf. Harry war klar, dass viele von ihnen lieber bei Professor Raue Pritsche Unterricht hatten. Und das Schlimmste dabei war, dass ein sehr kleiner, unparteiischer Teil von ihm wusste, dass sie gute Gründe dafür hatten. Raue Pritsche stellte sich unter einem interessanten Unterricht jedenfalls nichts vor, womit sie riskiert hätte, dass jemandem der Kopf abgerissen würde. Ein wenig beklommen machten sich Harry, Ron und Hermine dick eingemurmelt gegen die Kälte am Dienstag auf den Weg zu Hagrid. Harry bereitete nicht nur Sorge, was Hagrid sich wohl für den Unterricht vorgenommen hatte, sondern auch, wie der Rest der Klasse, besonders Malfoy und Konsorten, sich verhalten würden, wenn Umbridge ihnen zusah. Allerdings war die Großinquisitorin nirgends zu entdecken, als sie sich durch den Schnee auf Hagrid zukämpften, der am Rande des verbotenen Waldes auf sie wartete. Sein Anblick stimmte nicht gerade zuversichtlich. Die Blutergüsse, die am Samstagabend noch violett gewesen waren, hatten jetzt einen Stich ins Grün-Gelbe. Und manche Schnittwunden bluteten offensichtlich immer noch. Das verstand Harry nicht. War Hagrid vielleicht von einer Kreatur angegriffen worden, deren Gift verhinderte, dass die von ihr geschlagenen Wunden verheilten? Wie, um den unheilvollen Eindruck noch abzurunden, trug Hagrid etwas über der Schulter, das aussah wie eine halbe tote Kuh.
»Wir arbeiten heute da drin«,
rief Hagrid den sich nähernden Schülern gut gelaunt entgegen und warf den Kopf zurück in Richtung der dunklen Bäume hinter ihm.
»Bisschen geschützter. Jedenfalls sind sie lieber im Dunkeln.«
»Was ist lieber im Dunkeln?« hörte Harry Malfoy scharf und mit einem Anflug von Panik in der Stimme zu Crabbe und Goyle sagen. »Was, hat er gesagt, will lieber im Dunkeln sein? Habt ihr es gehört?« Harry erinnerte sich an das bislang einzige Mal, dass Malfoy den Wald betreten hatte. Auch damals war er nicht sonderlich mutig gewesen. Er lächelte in sich hinein. Nach dem Quidditch-Spiel war ihm alles recht, was Malfoy das Leben schwer machte.
»Fertig?«
fragte Hagrid vergnügt und blickte rundum in ihre Gesichter.
»Also dann, ich habe mir für euer 5. Schuljahr einen kleinen Waldspaziergang aufgespart. Dachte, wir könnten uns diese Geschöpfe in ihrem natürlichen Lebensraum ansehen. Nun passt mal auf, was wir heute betrachten, ist ziemlich selten. Ich schätze mal, ich bin so ziemlich der Einzige in Britannien, der es geschafft hat, die zu dressieren.«
»Und Sie sind sicher, dass Sie dressiert sind, ja?« fragte Malfoy mit noch deutlicherer Panik in der Stimme. »Wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass Sie wilde Viecher in den Unterricht bringen, oder?«
Die Slytherins murmelten zustimmend. Und auch einige Gryffindors sahen ganz danach aus, als wären sie der Meinung, Malfoy hätte gar nicht so Unrecht.
»Natürlich sind die dressiert«,
sagte Hagrid. Er blickte finster drein und schob sich die tote Kuh noch ein wenig höher auf die Schulter. »Und was haben Sie eigentlich mit Ihrem Gesicht gemacht?«, wollte Malfoy wissen.
»Kümmer dich um deinen eigenen Kram«,
sagte Hagrid aufgebracht.
»Also, wenn ihr keine dummen Fragen mehr habt, dann folgt mir.«
Er wandte sich um und marschierte geradewegs in den Wald hinein. Niemand schien große Lust zu haben, ihm zu folgen. Harry warf Ron und Hermine einen Blick zu, die seufzten, dann aber nickten, und die drei setzten sich an die Spitze der Klasse und folgten Hagrid. Sie waren etwa 10 Minuten gegangen, als sie eine Stelle erreichten, an der die Bäume so dicht standen, dass nur noch Dämmerlicht herrschte und überhaupt kein Schnee auf dem Boden lag. Ächzend legte Hagrid seine Kuhhälfte auf die Erde, trat zurück und drehte sich zu seinen Schülern um, die meist von Baum zu Baum auf ihn zuschlichen und sich nervös umsahen, als fürchteten sie, jeden Moment angefallen zu werden.
»Näher ran, näher ran«,
ermutigte sie Hagrid.
»Also, der Fleischgeruch wird sie anlocken, aber ich rufe sie trotzdem, weil die gern wissen möchten, dass ich's bin.«
Er drehte sich um, schüttelte seinen struppigen Kopf, um die Haare aus dem Gesicht zu bekommen, und stieß einen merkwürdigen, schrillen Schrei aus, der durch die dunklen Bäume hallte wie der Ruf eines Vogelungeheuers. Keiner lachte. Die meisten schienen zu verängstigt, um auch nur einen Laut von sich zu geben. Erneut stieß Hagrid den schrillen Schrei aus. Eine Minute verging, in der die Schüler unentwegt nervös über die Schultern und zwischen den Bäumen umherspähten, um einen ersten Blick zu erhaschen auf was immer da kommen mochte. Und dann, als Hagrid zum dritten Mal die Haare zurückwarf und seine mächtige Brust dehnte, stieß Harry Ron an und deutete auf die schwarze Lücke zwischen zwei knorrigen Eiben. Ein leeres, weißes, schimmerndes Augenpaar erschien in der Düsternis und wurde immer größer, und einen Moment später tauchten der drachenartige Kopf, der Hals und dann der Skelettkörper eines großen, schwarzen, geflügelten Pferdes aus der Dunkelheit auf. Es wandte sich ein paar Sekunden der Klasse zu und peitschte mit seinem langen, schwarzen Schwanz, dann neigte es den Kopf und fing an, mit seinen spitzen Fangzähnen Fleisch von der toten Kuh zu reißen. Eine Woge der Erleichterung überkam Harry. Hier endlich war der Beweis, dass er sich diese Geschöpfe nicht nur eingebildet hatte, dass es sie wirklich gab. Auch Hagrid wusste von ihnen. Er blickte gespannt auf Ron. Doch Ron stierte immer noch in die Bäume und nach einigen Sekunden flüsterte er: »Warum ruft Hagrid nicht nochmal?« Die meisten anderen machten ebenso verwirrte und nervös erwartungsvolle Gesichter wie Ron und blickten noch immer auf alles Mögliche, nur nicht auf das Pferd, das gerade mal ein paar Meter entfernt vor ihnen stand. Offenbar gab es nur zwei andere Schüler, die imstande waren, das Wesen zu sehen. Ein drahtiger Junge aus Slytherin, gleich hinter Goyle, der dem Pferd mit offensichtlich großem Abscheu beim Fressen zusah. Und Neville, dessen Blick dem hin- und herwedelnden langen schwarzen Schwanz folgte.
»Holla, da kommt noch eins«,
verkündete Hagrid stolz, als ein zweites schwarzes Pferd zwischen den dunklen Bäumen auftauchte, seine ledrigen Flügel enger an den Körper legte, den Kopf sinken ließ und nun ebenfalls Fleisch verschlang.
»Also dann, Wer sie sehen kann, meldet sich.
Mächtig froh, dass er nun endlich das Geheimnis dieser Pferde erfahren würde, hob Harry die Hand.
Hagrid nickte ihm zu.
Ja, das habe ich mir gedacht, Harry,
sagte er ernst.
Und du auch, Neville? Was? Und...
Verzeihung, bitte, sagte Malfoy höhnisch. Aber was genau sollen wir da eigentlich sehen? Zur Antwort deutete Hagrid auf den Kuhkadaver am Boden. Die ganze Klasse starrte ihn ein paar Sekunden lang an, dann keuchten einige und Pavati kreischte auf. Harry war klar, warum. Ganze Fleischstücke, die sich von den Knochen abrissen und in Luft auflösten, mussten in der Tat ein ziemlich unheimlicher Anblick sein.
»Wer macht das?«
fragte Pavati mit grauen erfüllter Stimme und wich hinter den nächsten Baum zurück.
»Wer frisst das Fleisch?«
»Testrane«,
sagte Hagrid stolz, und von Hermine, die neben Harry stand, kam ein leises »Oh«, da sie nun begriffen hatte.
»Hogwarts hat eine ganze Herde davon hier drin. Also, wer weiß?«
»Aber die bringen ganz, ganz viel Unglück«,
unterbrach ihn die entsetzt dreinblickende Pavati.
»Den Leuten, die sie sehen, sollen alle möglichen schrecklichen Dinge zustoßen. Professor Trelawney hat mir mal erzählt.«
»Nein, nein, 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 nein«, sagte Hagrid glucksend. »Das ist alles nur Aberglaube, nicht wahr? Die bringen kein Unglück. Die sind total klug und nützlich. Natürlich, die hier haben nicht viel zu tun, ziehen hauptsächlich die Schulkutschen, außer wenn Dumbledore mal eine lange Reise macht und nicht apparieren will.« »Und da sind noch ein paar! Seht mal!«
Zwei weitere Pferde kamen leise zwischen den Bäumen hervor. Eines lief ganz nah an Pavati vorbei, die erschauderte und sich eng an den Baum presste.
»Ich glaub, ich hab was gespürt«, sagte sie. »Ich glaub, es ist mir ganz nah.«
»Mach dir keine Sorgen, das beißt nicht«,
sagte Hagrid geduldig.
»Na denn!« »Wer kann mir jetzt sagen, warum manche von euch sie sehen können und manche nicht?«
Hermine hob die Hand.
»Dann schieß mal los«,
sagte Hagrid und strahlte sie an. »Die einzigen Menschen, die Testrale sehen können, sagte sie, sind Menschen, die den Tod gesehen haben.«
»Das stimmt genau«,
sagte Hagrid ernst.
10 Punkte für Gryffindor. Also, Testrale.
Professor Umbridge war da. Sie stand ein paar Schritte von Harry entfernt, trug wieder ihren grünen Hut und Mantel und hatte ihr Klemmbrett im Anschlag. Hagrid, der Umbridges falsches Räuspern noch nicht gehört hatte, musterte einigermaßen besorgt den nächsten Testral, offenbar in der Meinung, er hätte das Geräusch gemacht.
»Oh, hallo«,
sagte Hagrid und lächelte, als er bemerkt hatte, von wem das Geräusch kam.
»Sie haben die Mitteilung erhalten, die ich heute Morgen zu Ihrer Hütte geschickt habe?« sagte Umbridge mit der gleichen lauten, langsamen Stimme, mit der sie ihn zuvor schon angesprochen hatte, ganz als würde sie mit jemandem reden, der fremd und nicht besonders schnell vom Begriff war. »In der ich Ihnen angekündigt habe, dass ich Ihren Unterricht inspizieren werde?«
»Oh ja«, sagte Hagrid strahlend. »Freut mich, dass Sie hergefunden haben. Tja, wie Sie sehen können, oder ich weiß nicht, können Sie? Wir nehmen heute Testrale durch.«
»Wie bitte?«
sagte Professor Umbridge laut und legte stirnrunzelnd eine Hand hinter die Ohrmuschel.
»Was haben Sie gesagt?«
Hagrid schien leicht verwirrt.
»Testrale«,
sagte er laut.
»Große, geflügelte Pferde. Sie wissen ja.«
Er wedelte hoffnungsvoll mit seinen gewaltigen Armen. Professor Umbridge musterte ihn, zog die Brauen hoch und machte sich murmelnd eine Notiz auf ihrem Klemmbrett. »Muss auf primitive Zeichensprache zurückgreifen.«
»Tja, wie auch immer«,
sagte Hagrid und wandte sich ein bisschen nervös wieder der Klasse zu.
»Wo war ich gerade?«
»Hat offenbar schlechtes Kurzzeitgedächtnis«,
murmelte Umbridge, so laut, dass alle es hören konnten. Draco Malfoy machte ein Gesicht, als ob Weihnachten einen Monat früher gekommen wäre.
Hermine hingegen war vor unterdrücktem Zorn scharlachrot angelaufen.
»Oh ja«,
sagte Hagrid und blickte voll Unbehagen hinüber zu Umbridges Klemmbrett, machte aber tapfer weiter.
»Ja, ich wollte euch erzählen, wie es kommt, dass wir eine Herde haben. Also, wir haben angefangen mit einem Männchen und fünf Weibchen. Der da«,
er tätschelte das zuerst erschienene Pferd,
»der heißt Tenebrus. Und den habe ich besonders gern. Ist nämlich der Erste, der hier im Wald geboren worden ist.«
»Sind Sie sich bewusst«, unterbrach ihn Umbridge laut, »dass das Zaubereiministerium Testrale als gefährlich eingestuft hat?«
Harry wurde das Herz schwer wie ein Stein, aber Hagrid gluckste nur.
»Testrale sind nicht gefährlich. Na gut, die beißen vielleicht ein Stück von einem ab, wenn man sie wirklich ärgert.«
»Zeigt unverkennbare Anzeichen von Vergnügen bei Gewaltvorstellungen«, murmelte Umbridge und kritzelte erneut auf ihr Klemmbrett.
»Na, jetzt ist aber genug«,
sagte Hagrid und wirkte nun ein wenig beklommen.
»Ich mein, ein Hund beißt sie doch auch, wenn sie ihn reizen, oder nicht? Und Testrale haben nun halt mal einen schlechten Ruf wegen der Sache mit dem Tod. Früher haben die Leute geglaubt, sie wären schlechte Omen, nicht? Haben's einfach nicht verstanden, was?«
Umbridge antwortete nicht. Sie schrieb ihre letzte Notiz zu Ende, dann blickte sie zu Hagrid auf und sagte wiederum sehr laut und langsam,
»Bitte, fahren Sie mit dem Unterricht fort wie üblich. Ich werde ein wenig umhergehen.«
Sie ahmte Gehbewegungen nach. Malfoy und Pansy Parkinson schüttelten sich stumm vor Lachen.
»Bei Ihren Schülern«, sie wies auf verschiedene Leute aus der Klasse, »und Ihnen Fragen stellen«,
sie deutete auf ihren Mund, um Sprechen zu versinnbildlichen. Hagrid starrte sie an, offenbar völlig ohne jede Ahnung, warum sie sich aufführte, als ob er kein normales Englisch verstünde. Hermine hatte inzwischen Zornestränen in den Augen.
»Du Sapperhexe, du böse Sapperhexe«, flüsterte sie, während Umbridge auf Pansy Parkinson zuging. »Ich weiß, was du vorhast, du widerliche, fiese, hinterhältige...«
»Na, also weiter«,
sagte Hagrid, der offensichtlich Schwierigkeiten hatte, den Faden wieder aufzunehmen.
»Nun, Testrale, ja, also... haben eine Menge Gutes an sich.«
»Wie steht es bei Ihnen?«, fragte Professor Umbridge mit schallender Stimme Pansy Parkinson. »Sind Sie in der Lage, Professor Hagrid zu verstehen, wenn er spricht?«
Genau wie Hermine hatte Pansy Tränen in den Augen, doch es waren Lachtränen. Da sie versuchte, sich das Kichern zu verkneifen, war ihre Antwort einigermaßen wie
»Nein, weil nun ist... es hört sich oft so an wie Gegrunze.«
Umbridge kritzelte etwas auf ihr Klemmbrett. Die wenigen nicht blutunterlaufenen Stellen in Hagrids Gesicht wurden rot, doch er bemühte sich so zu tun, als hätte er Pansys Antwort nicht gehört.
»Ja, Gutes an den Testralen. Nun, wenn sie mal gezähmt sind, wie die alle hier, verirrt man sich nie wieder. Die haben einen erstaunlichen Orientierungssinn. Man braucht ihnen nur zu sagen, wo man hin will.«
»Vorausgesetzt natürlich, sie können einen verstehen«, sagte Malfoy laut, und Pansy Parkinson erlitt einen neuerlichen Kicheranfall.
Professor Umbridge lächelte ihnen nachsichtig zu und wandte sich dann an Neville.
»Sie können die Testrale sehen, Longbottom, nicht wahr?«, sagte sie.
Neville nickte.
»Wen haben Sie sterben gesehen?«, fragte sie in gleichgültigem Ton.
»Meinen Großvater«, sagte Neville.
»Und? Was halten Sie von denen?«, sagte sie und winkte mit ihrer dicken Hand zu den Pferden hinüber, die den Kadaver inzwischen fast bis auf die Knochen abgefressen hatten.
Sagte Neville nervös mit einem Blick auf Hagrid.
»Nun ja, sie sind... okay.« »Schüler sind zu eingeschüchtert, um offen zuzugeben, dass sie Angst haben«, murmelte Umbridge und machte sich erneut eine Notiz auf dem Klemmbrett. »Nein«, sagte Neville aufgebracht, »nein, ich habe keine Angst vor Ihnen.« »Ist ja schon gut«, sagte Umbridge und tätschelte Neville die Schulter mit einem Lächeln, das offenbar Verständnis bezeugen sollte, auch wenn es Harry eher wie ein boshaftes Grinsen vorkam. »Nun, Hagrid«, sie wandte sich um, sah an ihm hoch und sprach erneut mit jener lauten, langsamen Stimme, »ich denke, ich habe genug für meine Zwecke. Sie erhalten dann«, sie tat, als ob sie etwas vor sich aus der Luft griffe, »die Ergebnisse Ihrer Unterrichtsinspektion«, sie deutete auf das Klemmbrett, »in 10 Tagen.« Sie hielt 10 Stummelfinger in die Höhe und lächelte breiter und krötenhafter denn je unter ihrem grünen Hut. Dann wuselte sie von dannen. Malfoy und Pansy Parkinson kugelten sich vor Lachen. Hermine schlotterte sichtlich vor Wut und Neville sah verwirrt und aufgebracht drein. »Dieses miese, lügnerische, intrigante alte Scheusal«, wütete Hermine eine halbe Stunde später, als sie durch die Gräben, die sie vorher im Schnee gezogen hatten, erneut hoch zum Schloss gingen. »Euch ist klar, was sie vorhat. Das ist schon wieder ihr Ding mit den Halbblütern. Sie versucht, aus Hagrid einen tumpen Troll zu machen, nur weil er eine Riesin zur Mutter hatte. Und, oh, ist das unfair, das war nämlich wirklich keine üble Stunde. Ich meine, wenn's denn schon wieder knallrümpfige Kröter gewesen wären, okay. Aber Testrales sind doch in Ordnung. Für Hagrid sind sie sogar richtig gut.« »Umbridge meinte, sie wären gefährlich«, sagte Ron. »Nun, wie Hagrid gesagt hat, die können für sie selbst sorgen«, erwiderte Hermine ungeduldig. »Und ich vermute mal, eine Lehrerin wie Raue Pritsche würde sie uns wahrscheinlich nicht vor der UTZ-Stufe zeigen. Aber die sind doch wirklich interessant, oder? Dass manche Leute sie sehen können und andere nicht? Wenn ich's doch nur könnte!« »Im Ernst?«, fragte Harry sie leise. Hermine stand plötzlich das Entsetzen im Gesicht. »Oh, Harry, tut mir leid. Nein, natürlich nicht. Das war wirklich dumm von mir.« »Schon okay«, gab er rasch zurück. »Mach dir keine Gedanken.« »Mich wundert's, dass es dann doch so viele waren, die sie sehen konnten«, sagte Ron. »3 in einer Klasse.«
»Hey, Weasley, wir haben uns gerade was gefragt«, sagte eine gehässige Stimme.
Der Schnee dämpfte die Geräusche und so hatten sie nicht gehört, dass Malfoy, Krabby und Goyle dicht hinter ihnen dreingingen.
»Meinst du, wenn du jemanden verrecken siehst, kannst du den Quaffel besser sehen?«
Er, Krabby und Goyle brüllten vor Lachen und zogen an ihnen vorbei in Richtung Schloss. Dann fingen sie im Chor an zu singen »Weasley ist unser King«. Rons Ohren liefen scharlachrot an.
»Ignorieren, einfach ignorieren«, sagte Hermine, zog ihren Zauberstab und ließ ihn wieder heiße Luft blasen, damit sie ihnen einen bequemeren Weg durch den unberührten Schnee bis hin zum Gewächshaus schmelzen konnte.
Der Dezember brachte noch mehr Schnee und den Fünftklässlern eine regelrechte Lawine an Hausaufgaben. Da es nun auf Weihnachten zuging, hatten sich Ron und Hermine inzwischen auch zusehends mit ihren Pflichten als Vertrauensschüler abzuplagen. Sie mussten das Dekorieren des Schlosses überwachen. »Versuch mal, Lametta aufzuhängen, wenn Peeves das andere Ende festhält und dich damit erwürgen will«, sagte Ron. Sie mussten auf die Erst- und Zweitklässler aufpassen, die ihre Pausen drinnen verbrachten, weil es bitter kalt war.
»Und was für freche kleine Rotzbäcker das sind. Wir waren garantiert nicht so unverschämt, als wir in der ersten waren«, verkündete Ron.
Und sie mussten im Schichtwechsel mit Argus Filch in den Korridoren Streife gehen, der den Verdacht hatte, die allgemeine Ferienlaune könnte eine Eruption von Zaubererduellen auslösen.
»Der Kerl hat nur Stroh im Hirn«, sagte Ron wütend.
Sie waren dermaßen beschäftigt, dass Hermine sogar das Strecken von Elfenhüten aufgeben musste. Und es wurmte sie, dass sie nun bei den letzten 3 angelangt war.
»All die armen Elfen, die ich noch nicht befreit habe, die müssen jetzt über Weihnachten hierbleiben, weil es nicht genug Hüte gibt.«
Harry, der es nicht übers Herz gebracht hatte, ihr zu sagen, dass Dobby alles an sich nahm, was sie streckte, beugte sich noch tiefer über seinen Aufsatz für Zaubereigeschichte. An Weihnachten wollte er ohnehin nicht erinnert werden. Zum ersten Mal, seit er in der Schule war, hätte er die Ferien am liebsten außerhalb von Hogwarts verbracht. Er hegte inzwischen einen ausgewachsenen Groll gegen die Schule, zum einen wegen des Quidditch-Verbots,
zum anderen wegen der Befürchtung, sie könnten Hagrid auf Bewährung setzen. Das Einzige, worauf er sich wirklich freute, waren die DA-Treffen. Und die mussten sie während der Ferien ausfallen lassen, weil fast alle Mitglieder die Zeit bei ihren Familien verbrachten. Hermine ging mit ihren Eltern Skilaufen, was Ron furchtbar komisch fand, weil er noch nie von Muggeln gehört hatte, die sich schmale Holzbretter an die Füße schnallten, um Berge runterzurutschen. Ron würde nach Hause in den Fuchsbau fahren. Harry war einige Tage lang neidisch auf ihn, bis er dann fragte, auf welchem Weg er denn zu Weihnachten nach Hause kommen wolle. Und Ron antwortete, »Aber du kommst doch auch mit. Habe ich das nicht gesagt? Mama hat mir schon vor Wochen geschrieben, dass ich dich einladen soll.« Hermine verdrehte die Augen, aber Harrys Laune besserte sich schlagartig. Weihnachten im Fuchsbau war eine wirklich herrliche Aussicht, wenn auch ein wenig getrübt durch sein schlechtes Gewissen, dass er die Ferien dann nicht mit Sirius verbringen würde. Vielleicht konnte er Mrs. Weasley überreden, seinen Paten zum Fest einzuladen. Allerdings hatte er Zweifel, ob Dumbledore Sirius erlauben würde, das Haus am Grimmettplatz zu verlassen. Und zudem musste er daran denken, dass Mrs. Weasley Sirius wahrscheinlich ohnehin nicht dabei haben wollte. Sie lagen sich einfach zu oft in den Haaren. Seit Sirius das letzte Mal im Feuer erschienen war, hatte er überhaupt keine Verbindung mehr mit Harry aufgenommen. Und obwohl Harry wusste, dass ein Kontaktversuch unklug wäre, weil Umbridge ständig auf der Lauer lag, mochte er den Gedanken nicht, dass Sirius allein in dem alten Haus seiner Mutter saß und vielleicht ab und zu mit Creature einsam an einem Knallbonbon zog. Harry kam frühzeitig zum letzten DA-Treffen vor den Ferien in den Raum der Wünsche und war auch sehr froh darüber, denn als die Fackeln aufloderten, sah er, dass Dobby ihn auf eigene Faust weihnachtlich geschmückt hatte. Es musste der Elf gewesen sein, denn wer sonst hätte 100 goldene Christbaumkugeln an die Decke gehängt, jede mit einem Bild von Harry, unter dem stand »Harry Christmas«. Harry war gerade dabei, die letzten Kugeln abzuhängen, als knarrend die Tür aufging und Luna Lovegood eintrat, wie üblich mit verträumter Miene. »Hallo«, hauchte sie und besah sich die Überreste des Weihnachtsschmucksrings um. »Oh«, »die sind aber hübsch. Hast du die aufgehängt?« »Nein«, sagte Harry, »das war Dobby, der Hauself.« »Misteln«, sagte Luna träumerisch und deutete auf ein großes Büschel mit weißen Beeren fast genau über Harrys Kopf. Er sprang darunter weg. »Würde ich auch machen«, sagte Luna sehr ernst. »Die sind oft mit Nageln verseucht.« Harry konnte sich die fällige Frage sparen, was Nagel seien, weil Angelina, Katie und Alicia hereinkamen. Alle drei waren außer Atem und schienen arg verfroren. »Tja«, sagte Angelina dumpf, zog ihren Mantel aus und warf ihn in die Ecke. »Wir haben dich endlich ersetzt.« »Mich ersetzt?«, fragte Harry verdutzt. »Dich und Fred und George«, sagte sie ungeduldig. »Wir haben einen anderen Sucher.« »Wen?«, fragte Harry rasch. »Ginny Weasley«, sagte Katie. Harry starrte sie mit offenem Mund an. »Ja, ich weiß schon«, sagte Angelina, zog ihren Zauberstab und beugte den Arm. »Aber ehrlich gesagt, sie ist ziemlich gut. Nichts gegen dich natürlich«, ergänzte sie und warf ihm einen sehr bösen Blick zu. »Aber da wir ja dich nicht haben können...« Harry verkniff sich die Antwort, die ihm auf der Zunge lag. Glaubte sie vielleicht eine Sekunde lang, er würde seinen Rauswurf aus der Mannschaft nicht 100-mal mehr bedauern als sie? »Und was ist mit den Treibern?«, fragte er und versuchte, seine Stimme ruhig zu halten. »Andrew Kirk«, sagte Alicia ohne Begeisterung, »und Jack Sloper. Keiner von denen ist spitze, aber verglichen mit den anderen Idioten, die sich gemeldet haben?« Da jetzt Ron, Hermine und Neville eintraten, fand diese deprimierende Unterhaltung ein Ende. Und 5 Minuten später war der Raum so voll, dass Harry Angelinas stechend vorwurfsvolle Blicke nicht mehr mitbekam. »Okay«, sagte er und Ruhe trat ein. »Ich habe mir gedacht, heute Abend sollten wir einfach nochmal wiederholen, was wir bisher gemacht haben. Weil es das letzte Treffen vor den Ferien ist und es keinen Sinn hat, kurz vor einer 3-wöchigen Pause noch was Neues anzufangen.« »Wir machen heute nichts Neues?«, flüsterte Zachariah Smith mürrisch und laut genug, dass es im ganzen Raum zu hören war. »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen.
Tut uns allen ja so leid, dass es Harry dir nicht gesagt hat, meinte Fred laut. Einige kicherten. Harry sah Joe lachen und spürte das vertraute Fallgefühl im Magen, als ob er beim Treppabgehen eine Stufe verpasst hätte. »Wir können paarweise trainieren«, sagte Harry. »Fangen wir mit dem Lähmzauber an, 10 Minuten lang. Dann können wir die Kissen rausholen und es noch einmal mit dem Schockzauber probieren.« Folgsam teilten sie sich auf. Harry hatte wie üblich Neville als Partner. Bald waren ringsum immer wieder Impedimenta-Rufe zu hören. Der eine Partner blieb dann rund 1 Minute wie angewurzelt stehen, während der andere ziellos umherschaute und anderen Paaren bei der Arbeit zusah, bis sein Partner wieder auftaute und nun mit dem Zaubern an der Reihe war. Neville war nicht wiederzuerkennen, so gut war er geworden. Nach einer Weile, Harry war inzwischen 3-mal in Folge aus der Lähmung erwacht, ließ er Neville wieder mit Ron und Hermine üben, damit er die Runde machen und die anderen beobachten konnte. Als er an Joe vorbeikam, strahlte sie ihn an. Er widerstand der Versuchung, noch des Öfteren an ihr vorbeizugehen. Nach 10 Minuten Lähmzauber verteilten sie Kissen auf dem Boden und machten sich noch einmal an den Schockzauber. Alle zugleich konnten ihn nicht trainieren. Dafür war tatsächlich der Platz zu knapp. Deshalb sah die eine Hälfte der Gruppe eine Zeit lang den anderen zu, dann wurde gewechselt. Während Harry sie beobachtete, schwoll ihm geradezu die Brust vor Stolz. Sicher, Neville versetzte Padma Patel den Schock und nicht ihn, auf den er eigentlich gezielt hatte, aber er hatte ihn viel knapper verfehlt als sonst. Und alle anderen hatten gewaltige Fortschritte gemacht. Nach 1 Stunde beendete Harry das Training. »Ihr werdet allmählich richtig gut«, sagte er und strahlte in die Runde. »Wenn wir aus den Ferien zurückkommen, packen wir mal was von den großen Sachen an. Vielleicht sogar den Patronus.« Seine Worte riefen erregtes Murmeln hervor. Sie verließen den Raum in den üblichen Zweier- und Dreiergrüppchen. Die meisten wünschten Harry noch schöne Weihnachten. Gut gelaunt sammelte er mit Ron und Hermine die Kissen ein und räumte sie ordentlich auf einen Stapel. Ron und Hermine gingen vor ihm. Er trötelte ein wenig, weil Joe noch da war und er hoffte, ein fröhliches Weihnachten von ihr abzubekommen. »Nein, geh du schon mal vor«, hörte er sie zu ihrer Freundin Marietta sagen. Und sein Herz machte einen Sprung, der es ungefähr in die Gegend des Adamsapfels beförderte. Er tat so, als würde er den Kissenstapel gerade rücken. Er war sich ziemlich sicher, dass sie jetzt allein waren, und er wartete darauf, dass sie etwas sagte. Stattdessen hörte er ein herzhaftes Schniefen. Er drehte sich um und sah Joe mitten im Raum stehen. Tränen rannen ihr übers Gesicht. »Was?« Er wusste nicht, was er tun sollte. Sie stand einfach da und weinte stumm. »Was ist los?« sagte er schwach. Sie schüttelte den Kopf und trocknete sich mit dem Ärmel die Augen.
Tut mir leid«,
sagte sie mit erstickter Stimme.
»Ich glaube, es ist nur, weil wir all die Sachen lernen. Das bringt mich nur auf den Gedanken. Wenn er das gekonnt hätte, wäre er noch am Leben.«
Harrys Herz sank wieder, nicht an seinen angestammten Platz, sondern irgendwo in die Gegend seines Bauchnabels. Er hätte es wissen müssen. Sie wollte über Cedric reden. »Er hat seine Sachen beherrscht«, sagte Harry mit schwerer Stimme. »Er war wirklich gut, sonst wäre er nie in die Mitte dieses Irrgartens gekommen. Aber wenn Voldemort dich wirklich töten will, dann hast du keine Chance.« Sie hickste beim Klang von Voldemorts Namen, starrte Harry jedoch an, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Du hast überlebt, als du noch ein Baby warst«, sagte sie leise.
»Ja, schon«, sagte Harry matt und ging zur Tür. »Ich habe keine Ahnung, warum. Und sonst auch niemand. Also ist es nichts, worauf ich stolz sein kann.«
»Nein, geh nicht«,
sagte Cho, und es klang, als ob sie erneut weinte.
»Tut mir wirklich leid, dass ich mich so aufrege. Ich wollte eigentlich nicht.«
Sie hickste wieder. Trotz ihrer roten, verquollenen Augen war sie sehr hübsch. Harry war furchtbar elend zumute. Einfach nur ein schlichtes, fröhliches Weihnachten hätte ihn schon gefreut.
Ich weiß, es muss schrecklich für dich sein, sagte sie und wischte sich wieder mit dem Ärmel die Augen, dass ich von Cedric rede, wo du ihn doch sterben gesehen hast. Ich nehme an, du willst das alles einfach vergessen.
Harry sagte nichts dazu. Es war vollkommen richtig. Aber es zu sagen, wäre ihm herzlos erschienen.
Du bist wirklich ein guter Lehrer, weißt du?
Sagte Joe und lächelte unter Tränen.
Diesen Schockzauber habe ich bis jetzt noch nie auf die Reihe gekriegt.
Danke, sagte Harry verlegen. Sie sahen sich einen langen Moment an. Harry spürte das brennende Verlangen, hinauszurennen, und zugleich war es ihm völlig unmöglich, seine Füße zu bewegen.
Misteln, sagte Joe leise und deutete an die Decke über seinem Kopf.
Ja, sagte Harry. Sein Mund war sehr trocken. Sind aber wahrscheinlich voller Nagel.
Was sind Nagel?
Keine Ahnung, sagte Harry. Sie war näher gekommen. Offenbar stand sein Gehirn unter einem Schockzauber.
Da musst du Luni fragen. Luna meine ich. Joe machte ein merkwürdiges Geräusch. Halb schluchzen, halb lachen.
Sie war ihm jetzt sogar noch näher. Er hätte die Sommersprossen auf ihrer Nase zählen können.
Ich mag dich wirklich, Harry.
Er konnte nicht mehr denken. Ein Kribbeln machte sich in ihm breit und lähmte seine Arme, seine Beine und seinen Kopf. Sie war viel zu nahe. Er konnte jede einzelne Träne sehen, die an ihren Wimpern hing. Eine halbe Stunde später kam er in den Gemeinschaftsraum zurück, wo Hermine und Ron die besten Plätze am Feuer belegt hatten. Fast alle anderen waren schlafen gegangen. Hermine saß über einem sehr langen Brief und hatte bereits eine halbe Rolle Pergament vollgeschrieben, die vom Tischrand herunterbaumelte. Ron lag auf dem Kaminvorleger und versuchte, seine Hausaufgaben für Verwandlung zu Ende zu bringen. »Was hat denn dich aufgehalten?« fragte er, als sich Harry in den Sessel neben Hermine sinken ließ. Harry gab keine Antwort. Er stand unter Schock. Ein Teil von ihm wollte Ron und Hermine erzählen, was gerade passiert war. Doch der andere Teil wollte das Geheimnis mit ins Grab nehmen.
»Alles in Ordnung mit dir, Harry?«
fragte Hermine und spähte über das Ende ihrer Feder zu ihm hinüber. Harry zuckte halbherzig mit den Achseln. Tatsächlich wusste er nicht, ob alles in Ordnung mit ihm war oder nicht. »Was ist denn los?« sagte Ron und stützte sich auf den Ellbogen, um Harry besser sehen zu können. »Was denn passiert?« Harry wusste nicht recht, wie er mit dem Erklären anfangen sollte und war sich immer noch nicht sicher, ob er es überhaupt wollte. Gerade hatte er beschlossen, nichts zu sagen, da nahm ihm Hermine die Sache aus der Hand.
»Geht es um Joe?«
fragte sie in geschäftsmäßigem Ton.
»Hat sie dich nach dem Treffen abgefangen?«
Kalt erwischt, nickte Harry. Ron kicherte, verstummte jedoch, als er Hermines Blick begegnete.
»Und, was wollte sie?« fragte er betont lässig.
»Sie«, begann Harry mit ziemlich belegter Stimme. Er räusperte sich und versuchte es noch einmal.
»Sie, habt ihr euch geküsst?« fragte Hermine forsch.
Ron setzte sich so schnell auf, dass sein Tintenfass über den ganzen Kaminvorleger flog. Ohne im Mindesten darauf zu achten, starrte er Harry begierig an.
»Na?« drängte er.
Harry blickte von Ron, dessen Miene Neugier und Übermut zeigte, zu Hermine, die leicht die Stirn runzelte, und er nickte.
»Ha!«
Ron stieß triumphierend die Faust in die Luft und bekam einen heiseren Lachanfall, der einige schüchtern wirkende Zweitklässler drüben am Fenster zusammenfahren ließ. Unwillkürlich flog ein Grinsen über Harrys Gesicht, während er zusah, wie Ron sich auf dem Kaminvorleger wälzte. Hermine warf Ron einen zutiefst empörten Blick zu und wandte sich wieder ihrem Brief zu.
»Und?«
sagte Ron schließlich und sah zu Harry auf.
»Wie war's?«
Harry überlegte kurz.
»Nass«,
sagte er ehrlich. Ron machte ein Geräusch, von dem schwer zu sagen war, ob es Jubel oder Ekel ausdrückte.
»Weil sie geweint hat«,
fuhr Harry mit schwerer Stimme fort. »Oh«, sagte Ron, und sein Lächeln verblasste ein wenig.
»Bist du so schlecht im Küssen?«
»Weiß nicht«, sagte Harry. Auf den Gedanken war er noch gar nicht gekommen. Und sofort machte er sich ziemliche Sorgen.
»Vielleicht schon.«
»Nein, natürlich nicht«, sagte Hermine geistesabwesend und schrieb eifrig ihren Brief weiter. »Woher willst du denn das wissen?« sagte Ron sehr bissig.
»Weil Joe in letzter Zeit fast dauernd weint«, sagte Hermine leichthin. »Sie weint beim Essen, auf dem Klo, einfach überall.«
»Da könnte ein bisschen Küssen sie doch aufmuntern«, sagte Ron grinsend.
»Ron«, erwiderte Hermine mit würdevoller Stimme und tauchte die Spitze ihrer Feder ins Tintenfass. »Du bist der unsensibelste Rüpel, den ich je das Pech hatte zu treffen.«
»Was soll denn das jetzt wieder heißen?« entgegnete Ron entrüstet. »Wer heult denn schon, wenn man ihn küsst?«
»Ja«, sagte Harry ein wenig verzagt, »wer tut das?«
Hermine schaute die beiden mit beinahe mitleidiger Miene an.
»Versteht ihr nicht, wie Joe sich im Moment fühlt?« fragte sie.
»Nein«, sagten Harry und Ron im Chor.
Hermine seufzte und legte ihre Feder weg. »Nun, offensichtlich ist sie sehr traurig, weil Cedric gestorben ist. Dann, vermute ich, ist sie durcheinander, weil sie Cedric gern hatte und jetzt Harry, und sie kriegt nicht auf die Reihe, wen sie am liebsten mag. Und dann fühlt sie sich wohl auch schuldig, weil sie glaubt, dass sie Cedrics Andenken beleidigt, wenn sie Harry überhaupt küsst. Und sie macht sich wahrscheinlich auch Gedanken, was all die anderen über sie sagen könnten, wenn sie anfängt, mit Harry auszugehen. Und sie ist sich wohl ohnehin nicht im Klaren, was sie für Harry empfindet, weil er mit Cedric zusammen war, als er starb. Deshalb ist das alles sehr kompliziert und schmerzhaft. Oh, und außerdem hat sie Angst, dass man sie aus der Ravenclaw-Quidditch-Mannschaft rauswirft, weil sie in letzter Zeit so schlecht fliegt.« Dem Ende dieses Vortrags folgte ein leicht überraschtes Schweigen. Dann sagte Ron,
»Das kann doch ein Mensch nicht alles auf einmal fühlen. Er würde ja explodieren.«
»Nur weil du die Gefühlswelt eines Teelöffels hast, heißt das nicht, dass es uns allen so geht«, sagte Hermine gehässig und nahm ihre Feder wieder zur Hand.
»Sie hat doch damit angefangen«, sagte Harry. »Ich hätte es nie gemacht. Sie ist mir sozusagen auf die Pelle gerückt. Und dann plötzlich heult sie mich voll. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.«
»Gib dir doch nicht selbst die Schuld, Mann«, sagte Ron, und allein schon der Gedanke schien ihn zu erschrecken.
»Du hättest einfach nett zu ihr sein sollen«, sagte Hermine und blickte besorgt auf.
»Das warst du doch, oder?«
»Na ja«, sagte Harry, und eine unangenehme Hitze kroch ihm übers Gesicht. »Ich habe ihr irgendwie ein bisschen den Rücken getätschelt.« Hermine sah drein, als fiele es ihr äußerst schwer, nicht die Augen zu verdrehen.
»Also, ich denk mal, es hätte schlimmer kommen können«, sagte sie.
»Triffst du sie wieder?«
»Muss ich doch, oder?« sagte Harry. »Wir haben schließlich DA-Treffen.«
»Du weißt schon, was ich meine«, sagte Hermine ungeduldig.
Harry sagte nichts.
Hermines Worte ließen eine ganze Reihe neuer, beängstigender Möglichkeiten vor ihm aufscheinen. Er versuchte sich vorzustellen, wie er mit Joe ausging. Irgendwohin. Vielleicht nach Hogsmeade. Und mit ihr stundenlang allein war. Natürlich musste sie erwartet haben, dass er sie nach dem, was eben geschehen war, fragen würde, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Schon beim Gedanken daran verkrampfte sich sein Magen schmerzhaft.
»Ach, was soll's«, sagte Hermine abwesend und erneut in ihren Brief vertieft. »Du hast noch genug Gelegenheiten, sie zu fragen.«
»Was, wenn er sie gar nicht fragen will?« sagte Ron, der Harry mit einem ungewöhnlich verschmitzten Gesichtsausdruck beobachtet hatte.
»Sei nicht albern«, sagte Hermine undeutlich.
»Harry mag sie doch schon seit langem. Stimmt's, Harry?«
Er antwortete nicht.
»Ja, er mochte Joe schon seit langem. aber immer wenn er sich eine Szene mit ihnen beiden vorgestellt hatte, war da eine fröhliche Joe gewesen und nicht eine Joe, die an seine Schulter gelehnt untröstlich schluchzte. »An wen schreibst du eigentlich diesen Roman?« fragte Ron Hermine und versuchte, das Pergament zu lesen, das nun auf den Boden hing. Hermine zog es hoch und ließ es verschwinden. »An Viktor?«
»Krumm?
Wie viele Viktors kennen wir noch?«
Ron sagte nichts, schaute aber griesgrämig drein. Die nächsten 20 Minuten saßen sie schweigend da. Ron, der fortwährend ungeduldig schnaubte und Sätze durchstrich, schrieb seinen Verwandlungsaufsatz fertig. Hermine kritzelte unentwegt das Pergament bis auf den letzten Rest voll, rollte es sorgfältig zusammen und versiegelte es, und Harry starrte ins Feuer und wünschte sich nichts sehnlicher, als dass Sirius Kopf darin erscheinen und ihm einen Ratschlag über Mädchen erteilen möge. Doch das Feuer brannte knisternd herunter, die rot glühenden Kohlen zerfielen zu Asche, und als Harry sich umsah, stellte er fest, dass sie wieder einmal die Letzten im Gemeinschaftsraum waren.
»Eine Nacht«,
sagte Hermine, gähnte herzhaft und ging hinüber zur Mädchentreppe.
»Was findet sie eigentlich an Krumm?«, wollte Ron wissen, als er und Harry die jungen Treppe hochstiegen.
»Na ja«, sagte Harry und überlegte, »ich denke mal, er ist älter und so, und er ist ein internationaler Quidditch-Spieler.«
»Ja, aber abgesehen davon«, sagte Ron und klang verärgert.
»Ich meine, der ist doch ein grantiger Mistkerl, oder?«
»Ein bisschen grantig, ja«, sagte Harry, der in Gedanken immer noch bei Joe war. Sie zogen schweigend ihre Umhänge aus und schlüpften in die Pyjamas. Dean, Seamus und Neville schliefen schon. Harry legte die Brille auf den Nachttisch und stieg ins Bett, zog jedoch nicht die Vorhänge seines Himmelbetts zu, sondern betrachtete den Fleck Sternenhimmel, der im Fenster neben Nevilles Bett zu sehen war. Wenn er gestern Abend zur gleichen Zeit gewusst hätte, dass er in 24 Stunden Zhao Cheng geküsst haben würde.
»Nacht«,
brummte Ron zu seiner Rechten.
»Nacht«, sagte Harry. »Vielleicht das nächste Mal, wenn es ein nächstes Mal gab. Vielleicht würde sie dann ein wenig fröhlicher sein. Er hätte sich mit ihr verabreden sollen. Sie hat es wahrscheinlich erwartet und war jetzt furchtbar wütend auf ihn. Oder lag sie im Bett und weinte immer noch um Cedric?« Er wusste nicht, was er von all dem halten sollte. Nach dem, was Hermine erklärt hatte, kam es ihm noch komplizierter vor, das alles zu verstehen. »Das sollten sie uns hier beibringen«, dachte er, und drehte sich zur Seite. »Wie die Gehirne von Mädchen ticken. Das wäre jedenfalls nützlicher als Wahrsagen.« Neville schniefte im Schlaf. Irgendwo draußen in der Nacht schrie eine Eule. Harry träumte, dass er wieder im DA-Raum war. Joe beschuldigte ihn, er hätte sie unter falschen Vorwänden dorthin gelockt. Sie sagte, er hätte ihr 150 Schoko-Froschkarten versprochen, wenn sie käme. Harry protestierte. Joe rief, »Cedric hat mir jede Menge Schoko-Froschkarten geschenkt, sieh mal!« Und sie zog ganze Hände voll Karten aus ihrem Umhang und warf sie in die Luft. Dann verwandelte sie sich in Hermine, die sagte, »Du hast es ihr versprochen, das weißt du, Harry. Ich glaube, du solltest ihr stattdessen besser was anderes schenken. Wie wär's mit deinem Feuerblitz?« Und Harry erwiderte empört, dass er Joe seinen Feuerblitz nicht schenken könne, weil Umbridge ihn habe, und außerdem sei das Ganze ohnehin lächerlich. Er sei nur in den DA-Raum gekommen, um ein paar Weihnachtskugeln aufzuhängen, die wie Dobbys Kopf aussahen. Der Traum veränderte sich. Sein Körper fühlte sich geschmeidig, kraftvoll und biegsam an. Er glitt zwischen glänzenden Metallstäben hindurch über dunklen, kalten Stein. Er lag flach auf dem Boden und glitt auf dem Bauch dahin. Es war dunkel, doch er konnte Gegenstände um sich her erkennen, die in fremdartigen, leuchtenden Farben glühten. Er drehte den Kopf. Auf den ersten Blick war der Korridor leer. Aber nein, dort vorne auf dem Boden hockte ein Mann. Das Kinn war ihm auf die Brust gesunken. Sein Umriss schimmerte im Dunkeln. Harry streckte die Zunge heraus. Er witterte den Geruch des Mannes in der Luft. Er lebte. Doch er war schläfrig, saß vor einer Tür am Ende des Korridors. Harry spürte das Verlangen, den Mann zu beißen, aber er musste diesen Impuls unterdrücken. Er hatte Wichtigeres zu erledigen. Doch jetzt rührte sich der Mann. Ein silbriger Mantel fiel von seinen Beinen, als er hochsprang, und Harry sah seinen zitternden, schemenhaften Umriss über sich aufragen, sah, wie ein Zauberstab aus einem Gürtel gezogen wurde. Er hatte keine Wahl. Er bäumte sich vom Boden her auf und schlug zu. Ein, zwei, dreimal grub seine Zähne tief in das Fleisch des Mannes, spürte, wie dessen Rippen unter seinen Kiefern splitterten, spürte den warmen Schwall Blut. Der Mann schrie vor Schmerz. Dann verstummte er. Er sackte rücklings gegen die Wand. Blut spritzte über den Boden. Seine Stirn schmerzte fürchterlich. Sie tat so weh, dass sie gleich bersten würde. »Harry! Harry!« Er schlug die Augen auf. Sein ganzer Körper war bedeckt von eiskaltem Schweiß. Die Bettdecke war um ihn geschlungen wie eine Zwangsjacke. Er hatte das Gefühl, ein weiß glühender Schürhaken würde seine Stirn bearbeiten. »Harry!« Ron stand über ihm und schien hellauf entsetzt. Am Fußende von Harrys Bett waren noch mehr Schemen. Er griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Der Schmerz blendete ihn. Er drehte sich rasch zur Seite und erbrach sich über den Bettrand. »Er ist echt krank«, sagte eine ängstliche Stimme. »Sollen wir jemanden rufen?« »Harry! Harry!« Er musste es Ron erzählen. Es war sehr wichtig, dass er es ihm sagte. Harry holte ein paar Mal Tiefluft, stemmte sich im Bett hoch und zwang sich vom Schmerz halb geblendet, nicht noch einmal zu spucken. »Dein Dad«, keuchte er, und seine Brust hob und senkte sich. »Dein Dad ist angegriffen worden.« »Was?« sagte Ron verständnislos. »Dein Dad. Er ist gebissen worden. Es ist schlimm. Da war überall Blut. Ich hol Hilfe«, sagte dieselbe ängstliche Stimme, und Harry hörte, wie sich rasche Schritte aus dem Schlafsaal entfernten. »Harry, Mann«, sagte Ron unsicher, »du hast nur geträumt.« »Nein«, sagte Harry aufgebracht. Es war wichtig, dass Ron begriff, es war kein Traum, kein gewöhnlicher Traum. Ich war da. Ich habe es gesehen. Ich habe es getan. Er konnte Seamus und Dean murmeln hören, aber es war ihm egal. Der Schmerz an seiner Stirn ließ ein wenig nach, doch immer noch schwitzte und bebte er fiebrig. Es würgte ihn erneut, und Ron wich mit einem Sprung rückwärts aus. »Harry, dir geht's nicht gut«, sagte er zittrig. »Neville ist Hilfe holen gegangen.« »Mir geht's gut«, stieß Harry hervor und wischte sich den Mund an seinem Schlafanzug ab, während es ihn haltlos schüttelte. »Mit mir ist alles in Ordnung. Du musst dir Sorgen um deinen Dad machen. Wir müssen rausfinden, wo er ist. Er blutet wie verrückt. Es war eine Riesenschlange.« Er versuchte, aus dem Bett zu steigen, aber Ron schob ihn wieder hinein. Dean und Seamus wisperten immer noch irgendwo in der Nähe. Ob eine Minute oder 10 Minuten vergingen, Harry wusste es nicht. Er saß einfach da und zitterte und spürte, wie der Schmerz in seiner Narbe ganz allmählich nachließ. Dann kamen hastige Schritte treppauf, und er hörte erneut Nevilles Stimme. »Hier rüber, Professor!« Professor McGonagall kam in ihrem schottenkarierten Morgenmantel in den Schlafsaal geeilt, die Brille schief auf dem knochigen Nasenrücken. »Was ist mit Ihnen, Potter? Wo tut es weh?« Er war noch nie so froh gewesen, sie zu sehen. Was er jetzt brauchte, war ein Mitglied des Phönixordens, nicht jemanden, der großen Wirbel um ihn machte und ihm nutzlose Zaubertränke verschrieb. »Es geht um Rons Dad«,
sagte er und setzte sich wieder auf. Er ist von einer Schlange angegriffen worden, und es ist schlimm. Ich habe es selbst gesehen. Sie haben es selbst gesehen? Was soll das heißen? Sagte Professor McGonagall, und ihre dunklen Augenbrauen zogen sich zusammen. Ich weiß nicht. Ich habe geschlafen, und dann war ich dort. Sie wollen sagen, Sie haben das geträumt? Nein! Sagte Harry zornig. Wollte denn niemand verstehen? Ich hatte erst einen Traum über etwas ganz anderes, irgendwas Blödes, und dann ist er davon unterbrochen worden. Es ist wirklich passiert. Ich hab's mir nicht eingebildet. Mr. Weasley hat auf dem Boden geschlafen, und er wurde von einer riesigen Schlange angegriffen. Da war furchtbar viel Blut. Er ist zusammengebrochen. Jemand muss rausfinden, wo er ist. Professor McGonagall betrachtete ihn durch ihre schief sitzende Brille, als graute ihr vor dem, was sie sah. »Ich lüge nicht, und ich bin nicht verrückt«, versicherte Harry, und seine Stimme wurde zu einem Schrei. »Ich sage Ihnen, ich habe es gesehen!« »Ich glaube Ihnen, Potter«, sagte Professor McGonagall knapp. »Ziehen Sie Ihren Morgenmantel an. Wir gehen zum Schulleiter.«